Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit vielen Themen, unter anderem einem bedrohlichen Zeitgeist, Michels Blechschaden und Putzmittel. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Leute, ich freue mich außerordentlich, denn der Michel hat gerade schon wieder überhaupt nicht geballert, dass ich hier auf Start Recording gedrückt habe, denn er hat neben den Computer geschaut. Und warum weiß ich das? Weil er seit Ewigkeiten mal endlich wieder bei mir im Wohnzimmer sitzt und wir auch seit Ewigkeiten das erste Mal, wie man im Neudeutsch sagt, Face-to-Face aufnehmen. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, weil, ja, wahrscheinlich ist es bei euch zu Hause nicht anders. Die sozialen Kontakte sind ja weiterhin doch recht eingeschränkt und so ist das bei mir auch nicht anders. Und nichts gegen meine Freundin und meinen kleinen Hund, aber am Ende des Tages ist es doch auch mal ganz schön, einfach nochmal zwei andere Augen zu sehen, die mich jetzt gerade total verliebt und lächelnd anstrahlen. Und deswegen an erster Stelle meine Lebensfreude, der ich hier Ausdruck verleihen möchte, die verursacht ist durch Michel, der hier 2 Meter von mir entfernt sitzt. Michel, herzlich willkommen bei mir zu Hause, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo liebe Zuhörer.
Ja, hallo da draußen. Hallo Jan. Ich freue mich tatsächlich auch sehr, hier zu sein. Ich muss an dieser Stelle aber gleich mal 2 Punkte richtigstellen. Also wir sind, ich schätze mal, mindestens 3,5 Meter voneinander entfernt. Das zum einen. Und dieser fehlgedeutete Blick Richtung Verliebt ist eher bierselig, denn ich habe nicht nur das große Vergnügen, endlich wieder mit Jan einen Podcast machen zu können, und zwar face-to-face, sondern ich wurde wieder hier hervorragend von Jans Freundin Louis verköstigt. Es gab lecker vegetarische Flammkuchen und Jan hat natürlich auch an gekühlte Hopfen-Kaltschalen gedacht. Und wir sind hier bei einem leckeren Bierchen beisammen, wie sich das für einen Stammtisch gehört. Und deswegen grinse ich auch so ein bisschen und freue mich meines Lebens und soziale Kontakte und alles. Also heute ist ein schöner Tag. Ich hoffe, euch geht's auch so und begrüße euch natürlich auch nochmal zu dieser neuen Folge Gasgeflüster.
Ja, Michels Freude wurde mir auch direkt schmerzhaft deutlich heute. Ich komme von einer frischen, wie sagt man denn in der medizinischen Fachsprache, ich weiß es gar nicht so genau, Leberfleck-Exzession oder so. Mir wurde am Rücken so ein kleiner Leberfleck weggeschnibbelt heute unter so einer Lokalnarkose, war jetzt nicht weiter wild. Aber Michel hat mich auch überschwänglich umarmt und mir auf den Rücken geklopft und es war hart schmerzhaft. Und ich habe den Schmerz einfach weggegrinst, weil ich ihm das natürlich jetzt erst vorhalten wollte. Er wusste es nicht besser und mich natürlich auch seine Freude dann begeistert. Ich habe heute einige Themen mit mir auf dem Zettel hier dabei. Deswegen nutze ich die Chance, dass ich hier gerade rede, um mal direkt auf das Erste zu kommen. Wir haben in der Vergangenheit ab und an mal darüber gesprochen, dass wir schon offen wären für irgendwelche Kooperationen oder was auch immer. Beziehungsweise eigentlich war immer nur ich der gierige Typ, der sich da freuen würde. Und wie es der Zufall so wollte, nachdem wir hier kürzlich unseren Gasgeflüster Instagram-Account gestartet haben und den jetzt auch ab und an mal bespielen, auch zu dieser Folge haben wir doch tatsächlich mal diese Aufnahmesituation in ein Foto gepackt. Habt ihr dann vielleicht schon gesehen, ergab es sich tatsächlich, dass wir unsere allererste Kooperationsanfrage bekommen haben. Und ich glaube, wir würden nie diese Leute werden, die hier sich so räudig irgendwelchen Marketingvereinbarungen hingeben würden und dann hier anfangen würden, irgendeine Scheiße zu verzapfen. Es geht eher darum, dass ich zum Beispiel ja immer noch einen Einteiler Lederkombi brauche. Den würde ich von jedem Hersteller wohl nehmen.
Kleine Randnotiz an die Zuhörer von Alpine Stars, Danese, Revit, Xen und wie die anderen Firmen alle heißen. Schwabenleder nicht zu vergessen, ganz, ganz wichtig. Also, Jan ist auf der Suche.
Ja, aber tatsächlich war unsere erste Kooperationsanfrage eine ganz besondere. Und jetzt könnt ihr, ich gebe euch mal kurz noch ein paar Sekunden zu überlegen, was ist wohl ein passender Kooperationspartner für einen Podcast rund um das Thema Motorräder? Da kommen einem sicherlich einige Sachen, sei es irgendwelche Pflegeprodukte, Reifen, Auspuffanlagen oder eben sonstige Bekleidungssachen. Das war immer so ein bisschen meine Hoffnung. Tatsächlich war das aber nicht so. Michel schickte mir auf einmal einen Screenshot. Michel, hast du gerade noch auf dem Schirm, was der passende Hashtag dazu war?
Ich habe keine Ahnung mehr, muss ich gestehen. Ich habe es direkt wieder verdrängt, weil es halt einfach so weit weg von uns war.
Es geht auf jeden Fall um Rasierer. Rasierer für die zwei besten Rundungen eines Mannes, möchte ich es jetzt mal nennen. Hier wurde uns eine Kooperation angeboten, damit wir uns mal schön flauschig die Eier rasieren. Und das fand ich so abstrus, dass ich das hier doch einmal kurz ranbringen musste, an diesen Podcast mit euch teilen musste. Fernweg von Motorradfahrern. Ich weiß nicht, ob das so ein neues Ding ist, dass man Motorradfahrer als Zielgruppe für Eierrasierer identifiziert hat. Das war auf jeden Fall eine ganz nette Anekdote zum Start in diesem heutigen Podcast. Darüber hinaus nochmal schöne Grüße an Duke von, wie hieß der Michel?
Duke von Blum.
Ja, der mich wieder eifersüchtig machen wollte mit seinem perfekt geputzten Motorrad. Hier habe ich eine kleine Ankündigung heute rauszuhauen. Ich habe tatsächlich gestern für sage und schreibe 50 Euro Putzmittel bestellt.
Dass ich das noch erleben darf? Also, ich hatte es ja mal angeteasert, beziehungsweise versucht, dich in diese Richtung zu drängen. Du hattest ja den Warenkorb auch schon mal voll. Bei Tante Luise war das, glaube ich.
Genau.
Und dann hatten wir diesen kleinen Geschenke-Gutschein-Fupar, dass der an einen 100 Euro Mindestverkaufswert geknüpft war. Und für 100 Euro wolltest du dann tatsächlich doch nicht kaufen. Es sind aber 50 geworden. Jetzt interessiert mich natürlich, was war denn da alles dabei?
Also ich habe, glaube ich, mit dem Standardding, also erstmal finde ich es geisteskrank, wie teuer der ganze Scheiß eigentlich ist, muss ich mal ehrlich sagen.
Das ist auch alles geisteskranke Hightech, muss man an der Stelle sagen. Damit kannst du Raumschiffe putzen. Das ist einfach der Wahnsinn, was du heute mit den heutigen Putzmitteln machen kannst.
Also ich habe da große Zweifel und ich glaube, dass dass das für die ein oder andere Hasstirade bei mir auch nochmal sorgen wird. Weil du kannst ja wirklich, also wenn du willst, kannst du da echt ein Vermögen für ausgeben. Das ist ja unfassbar, was diese ganzen Shops immer anführen und an Anleitungen, was du nicht alles nehmen sollst. Also, ich habe mich jetzt beschränkt auf einen Gelreiniger. Also auch hier gibt es ja Unterschiede. Normales Reinigungsmittel hält wohl aber offensichtlich nicht so gut an senkrechten
Flächen.
Und jetzt ganz im Ernst, welche Fläche auf dem Motorrad ist denn waagerecht?
Der Tankoberfläche, also ist halt, das war's. Ja,
Tankoberfläche und vielleicht noch irgendwie Sozius-Sitzabdeckung, wenn du denn eine hast.
Ja.
Deswegen verstehe ich eigentlich nicht, warum es diesen Unterschied gibt. Und ich dachte, naja, komm, nee, also diese Gel-Scheiße brauchst du gar nicht. Das ist ja irgendwie nur Marketing-Gelaber. Hab dann aber festgestellt, dass diese Gel-Sachen, die an den Senkrechten besser haften und auch viel bessere Bewertung haben, günstiger sind. Also zack, den 10-Liter-Kanister, irgend so ein Reinigungsgel geshoppt.
10 Liter, ihr wisst jetzt also, wir können jetzt wöchentlich auf Putz-Stories von Jan zählen, denn bis du 10 Liter Reinigungsflüssigkeit verbraucht hast, das geht ja quasi. Also wenn wir die Frequenz beibehalten sollten, wenn Jan die Frequenz beibehalten sollte, in der er bisher sein Motorrad geputzt hat, ist er wahrscheinlich mit Mitte 60 irgendwann mal an einem Punkt angekommen, an dem er diesen 10 Liter Eimer aufgebraucht hat. Aber das wird sich jetzt ja alles ändern.
Und beschwere mich dann aber mit 55 schon.
Das geht überhaupt gar nicht mehr. Alles eingetrocknet. Ja. Was ist das für eine Ja.
Und hab dann vielleicht auch noch die Rechnung parat, in der ich dann schön kundtun werde hier. Das kann ja wohl nicht sein nach, warte mal, 55, wie alt wäre ich denn?
Alter, 65, 24, 35 Jahren. 35 Jahren.
Nee, ich bin 30, 31.
Ja, dann ist es 34, ja.
24.
Nein, mit 64. 55.
Ach so, ja gut, andere Zeitrechnung hier. Werde ich dann auf jeden Fall die Rechnung noch vorweisen können.
Ich möchte also an dieser Stelle natürlich sagen, du wirst natürlich mit Mitte 60 sein wie ein Mitte 50-Jähriger, maximal.
Ja, davon gehe ich aus. Also diesen Gelreiniger habe ich mir geshoppt, 10 Liter. Und dachte eigentlich, dabei belasse ich es eigentlich schon. Aber dann Duke von Plum, so hieß er, ne?
Ja.
Der hat mich einfach so eifersüchtig gemacht mit seinen wirklich geisteskrank sauberen Krümmern. Das ist ja unfassbar.
Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wie er das gemacht hat. Hast du dieses Never Dull, die auch geshoppt?
Ja.
Ja, und damit, das ist das Einzige, mit dem du die Krümmer wieder so hinbekommst, wie sie da abgebaut hat. Oder Variante 2 ist, du schraubst den alten ab und machst einen neuen dran.
Weil das war mein Punkt. Ich habe ja doch auch schon mal mein Motorrad geputzt, so ist es ja nicht. Aber an den Krümmern bin ich immer verzweifelt und ausgerastet und scheiße, da brennt sich alles ein. Jetzt habe ich es mal mit diesem besagten Mittel, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Never Dull.
genau versucht, das ist irgendwie so eine Art Watte oder so, mit der du rüberreiben sollst. Oder?
Genau. Das ist so ein, wie so ein Baumwollstoff, glaube ich, und der ist getränkt mit so einer, wie so einer Art öligen Flüssigkeit.
Also ich werde es damit mal versuchen. Ich werde davon berichten, ob es was gebracht hat oder nicht. Das habe ich mir geshoppt. Dann habe ich mir extra so einen Felgenreiniger-Spray gekauft, weil wir wollen ja nochmal drüber sprechen. Gast ist ja angekündigt, Thema Reinigung und so weiter. Deswegen jetzt vielleicht auch nicht zu sehr spoilern, was das angeht. Aber ich war oder in der Vergangenheit schon mal einer, der so ein bisschen auch die Kette überfettet hat. Mit dem Resultat, dass dann natürlich 90% des Kettenfetts irgendwo an der Felge oder sonst wo kleben. Deswegen habe ich mir mal so einen Felgenreiniger gekauft. Und als Allheilmittel, so habe ich das gehört, Bremsenreiniger.
Bremsenreiniger ist tatsächlich ein geiler Scheiß. Musst du aufpassen, ist so ein bisschen, je nachdem, welche Oberfläche du damit bearbeitest, kann das böse, stumpfe Flecken geben. Aber Bremsenreiniger ist tatsächlich eine feine Sache, damit kriegst du halt vor allen Dingen diesen hart, da steckt im Namen, diesen hartnäckig anhaftenden Bremsscheibenstaub weg. Alles, was halt irgendwie ölige Flüssigkeiten sind, das ist halt, weiß nicht, was da die Basis ist, die chemische, aber das putzt wirklich sehr, sehr gut. Allerdings muss ich an dieser Stelle dazu sagen, ich muss jetzt schon die ganze Zeit hier so in mich reinschmunzeln, ne? Weil wenn ich Motorrad reinige, gibt es tatsächlich drei Mittel. Das ist einmal Bremsenreiniger, ganz klar, aber eben eher so für die unteren Extremitäten. Dann Fit, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal angedeutet.
Und, ach, Spüli, ja.
Ja, genau. Ja. Und was es bei mir noch auch gibt, WD-40. WD-40, gerade als du dieses Thema Felgenreiniger gedacht hast, WD-40 ist für mich halt einfach das Allheilmittel. Damit kannst du halt jeglichen Fettfleck oder Kettenfettfleck wegpolieren, dass es gerade so kracht. Finde ich super. Und das in Kombination mit Küchenkrepp, geiler Scheiß, mehr braucht kein Mensch. Ist vielleicht jetzt nicht so besonders ökologisch wertvoll, aber zieht.
Ja, ich war halt da gerade in so einer Shopping-Laune, hatte hier so einen echten 25-Euro-Gutschein, den ich dann da verbraten habe, dann hat sich aber, also eigentlich muss man mal schon sagen, für 4 Reinigungsmittel irgendwie 50 Euro ausgeben, ist eigentlich schon geisteskrank.
Das ist wirklich total verrückt. Aber ich meine, du musst ja sagen, du hast den XXL-Eimer bekommen, 10 Liter ist halt einfach auch eine Ansage.
Ja, da mache ich mir dann nie so Gedanken, aber ich sehe dann immer nur diesen Literpreis. Ich bin halt da so ein richtiges Werbeopfer. Und da gibt's ja immer diese kleine Spraydose oder so, 500 Milliliter, dann gibt's irgendwie, oder 1 Liter, dann gibt's irgendwie 5 Liter und 10 Liter. Mit jedem Liter mehr wird es ja günstiger pro Liter. Und dann denke ich so, ja, komm mal, jetzt aber mal richtig. Ja, das ist ja sonst. Lässt sich aber an den Tisch ziehen. Und eigentlich ist ja echt krank, weil wahrscheinlich haben die Herstellungskosten pro Liter von 20 Cent oder so. Aber
ja, da steckt ja, wie gesagt, das ist ja in der Regel raumschiffbasiert. Ne? Das ist ja Astronomie-Putzmittel. Astronomie sage ich schon hier. Wie heißen sie?
Astrologie?
Nee, Astrologie, das ist ja die Wissenschaft der Horoskope. Astronomie ist schon die Wissenschaft. Nee,
aber Astrologie, finde ich, ist bestimmt die Wissenschaft dahinter.
Genau. Ich meine aber tatsächlich hier, ne, diese Raketeningenieure. Mensch, da gibt's noch einen Begriff dafür. Ja, hier so NASA-Jungs halt, ne? Das ist so,
jeder weiß, was du meinst, ja.
Ja, genau. Und da steckt natürlich dann extrem viel Entwicklungsarbeit drin, ne? Das ist so, wenn du so einen Rover damit putzen können musst auf dem Mars, ne, da müssen ja Tests durchgeführt werden, das kracht, ne, da werden irgendwelche Pseudo-Umweltbedingungen geschaffen, damit das halt auch bei niedrigem Luftdruck und harter UV-Strahlung super gut funktioniert, und das machen ja die bestimmt diese Reinigungshersteller alle auch schon so ein bisschen den Klimawandel im Blick, ne? Sonnenstrahlung wird immer härter, das wird natürlich da schon berücksichtigt, glaube ich, und da ist der Preis dann bestimmt berechtigt.
Also ich stelle mir immer gerne vor, wie ich mit meinem Motorrad mal irgendwann über den Mars fahren werde. Unbefahrene Straßen, ganz toll. Wird bestimmt sicherlich funktionieren. Mit Sicherheit muss ich danach aber auch ordentlich putzen. Also ich bin mal gespannt. Ich halte dich und euch auf dem Laufenden, was dann dabei rausgekommen ist. Aber ich weiß einfach jetzt schon, dass ich dann diese Watte da oder was auch immer das ist, ansetzen werde. Dann gehen diese ersten eingebrannten Sachen. Also man muss mal der Fairness halber dazu sagen, ich habe das Motorrad jetzt seit 2015 gekauft, aber 2016 ist das erste Mal gefahren. Und ich glaube, wenn man sich den Krümmer anschaut, dann kann man auch wirklich die Jahreszahlen daran noch ablesen.
Der hat Jahresringe.
Ja.
Schmutzschichten quasi, die kannst du runterpolieren.
Vermutlich die Raketenwissenschaft ist noch nicht erfunden worden, die das dann alles wegmacht. Ich bleib skeptisch, gleichzeitig euphorisch, hoffe, dass ich das sauber bekomme, mein Motorrad. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Ja, ausgestattet bin ich jetzt erstmal, aber es ist halt auch krass. Dann empfehlen sie natürlich, wenn du dann, echt absolut der große Affe. Ich habe mir ein PDF angeschaut, wo jemand darüber geschrieben hat, wie man das Motorrad putzt.
Also ich begrüße das natürlich auf gewisse Art und Weise, finde es auch super gut, dass du dich da jetzt so reinfuchst, zumindest in theoretischer Art und Weise. Jetzt muss ich tatsächlich dann wieder unseren guten Duke von Blumen bemühen, ne, der natürlich das dann auch irgendwann sehen will. Ne? Also jetzt haben wir jede Menge jede Menge Geschichten gehört über den Einkauf und alles drum und dran. Die Theorie-Expertise, die du dir mit PDF-Lesen angeeignet hast, eigentlich müsste jetzt direkt Cut kommen und nächster Schritt, ich habe es ausprobiert.
Nee, also weil in diesem PDF habe ich dann Sachen gelesen, also was du auch alles immer shoppen kannst, was die Leute sich kaufen, dass sie dann so Sets haben von irgendwie 5 bis 20 Bürsten, unterschiedliche Bürsten, um in irgendwelche Ecken und Kanten reinzukommen. Da denke ich mir immer so, ey, in die Ecken und Kanten, wo du irgendwie so 30 Zentimeter lange Bürsten brauchst, um da überhaupt reinzukommen. Also wenn sich da ein Insekt verirrt hat, dann herzlichen Glückwunsch, Insekt. Da hast du aber echt einen langen Weg gesucht bis zum Tod. Und da da kann man ja nicht mal reinschauen. Warum soll ich denn was putzen, was ich nicht mal sehe? Das ist ja völlig affig.
Da haben wir es wieder gehört. Jan ist eher so der oberflächliche Typ.
Ja, voll. Also ich glaube, das Motorradinnere von mir gleicht einer Messi-Wohnung. Sei es drum. Dann aber doch noch bei dem Thema geblieben. Felgenreiniger und so weiter. Wenn du das dann nur mal eingibst bei Google, oder überhaupt Felge putzen. Weil das war für mich schon ein Anliegen. Meine Felge sieht halt aus wie Scheiße. Ich weiß noch, der Bertel, Michel, du kennst ihn, extremer Reifenprofi, ehemaliger IDM-Fahrer.
IDM-Supersport-Champion, möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen.
So, der hat meine Felge mal gesehen. Ich hatte ihn gefragt, ob der mir mal einen Reifen draufziehen kann. Dann sagt er, früher hätte er mir einfach ansatzlos diese Felge mit Reifen zurückgegeben und mich nochmal 10 Stunden schrubben lassen, bevor er diesen Reifen gewechselt hat, weil diese aussah wie Scheiße. Entsprechend hatte ich es mir doch jetzt zum Ziel gemacht, das mal zu putzen, hatte keine Ahnung, was ich nehmen soll. Google also Felge putzen, dann kommen irgendwelche Beiträge mit Backsoda und was weiß ich nicht da drauf tun. Und das wird mir dann doch irgendwie immer so eine Spur zu viel. Das heißt, ich habe diesen Felgenreiniger gekauft, weil ich mich dann mit irgendwelchen, wie sagt man denn, Hausfrauen, Hausmänner-Rezepten dann doch nicht auseinandersetzen wollte. Und Backsoda wüsste ich jetzt auch schon wieder überhaupt nicht, wo es das gibt. Ist es ein Supermarktding?
Nee, Backsoda ist es nicht einfach Backpulver?
Guck, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich einen Drogeriemarkt oder einen Supermarkt gucken
will.
Ja, ich
glaube, das ist halt wie so Triebmittel, damit der Teig halt aufgeht. Das macht ist, glaube ich, dieser Soda-Effekt, so Gasbildung, glaube ich, ist das nicht das Gleiche? Aber ich bin mir nicht sicher. Ist egal. Ich möchte jetzt hier mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Okay, also jetzt habe ich schon 4 Punkte hier abgehakt auf meiner Liste.
Ich wollte gerade sagen, der Jan sitzt hier die ganze Zeit und ich denke einfach, wie lange wollen wir eigentlich noch beim Motorradputzen reden? Wir sind jetzt bei 17 Minuten, ne? Und gefühlt wird die Liste einfach immer länger, der hier so auf dem Smartphone runterscrollt. Das sind ja normalerweise Sachen, die ich ja einfach nicht mitbekomme. Ne? Weil wir sitzen in der Regel getrennt. Wenn wir unseren Podcast aufnehmen, ist die Kamera aus. Sonst wird man wahrscheinlich noch mehr lachen oder ich würde das kalte Grausen bekommen, weil ich halt einfach die 155 Punkte Stichwortliste sehen würde, die ich an auf seinem Smartphone durchscrollt.
Ja, aber so viel sind es jetzt gar nicht mehr. Eine Anmerkung noch, der Alex, der mal bei uns hier zu Gast war, ihr erinnert auch euch, es war vielleicht Folge 36 oder so.
Alex von Kettenritzel?
Genau, ja. Der hat jetzt auch einen Podcast gestartet. Ich habe ihn noch nicht gehört, bin aber sehr gespannt. Kann mir vorstellen, dass das sicherlich auch spannende Inhalte sind. Schaut mal vorbei auf kettenritzel.cc, was glaube ich.
Und wenn ihr das suchen solltet, der Podcast heißt Twinspark. Alex macht es nämlich auch nicht alleine. Er hat einen weiblichen Co-Host. Und wenn ich mich nicht täusche, ist die erste Gästin die gute Marketing-Chefin von Indian Motorcycles hier in Deutschland. Also es sollte auf jeden Fall eine interessante Geschichte werden. Ich habe bis jetzt auch keine Zeit gehabt, danach zu gucken. Aber auf jeden Fall einen Tipp wert. Hört da mal rein.
Hört mal rein. Ich habe das auch noch vor. Alex, sei gegrüßt an dieser Stelle. Auch nochmal Grüße an deine Co-Hostin. Guck mal, die haben das in der ersten Folge hinbekommen, was wir uns schon lange vornehmen, mal irgendwie über Chopper was zu machen. Aber
Also ich habe tatsächlich dann auch die gute Frau direkt angeschrieben und gesagt,
schön
hey,
gewildert.
Ja, er hätte gesagt, hey, ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass du bei uns auch mal auftritt und dann auftritt und da kam auf jeden Fall keine vehemente Abneigung. Also vielleicht reden wir ja auch in Beldemann mit ihr, vielleicht ein bisschen über ein anderes Thema. Wir wollen ja hier nicht quasi Alex und Co., jetzt muss ich peinlicherweise gestehen, ich kann mich leider nicht an den Co-Host-Namen erinnern, tut mir furchtbar leid, die Ideen klauen. Aber wir haben ja zum Glück jede Menge Dinge, über die wir reden können. Und wir haben auch eine gemeinsame Motorradtour angedacht. Also Pamela, viele Grüße an dieser Stelle. Freue mich drauf, soll jetzt im Mai passieren. Und da können wir dann vielleicht auch schon das ein oder andere Podcast-Thema bequatschen.
Da weiß der Michel wieder mehr als ich. Ich bin zu dieser Motorradtour definitiv nicht eingeladen. Schade.
Das hat aber räumliche Gründe.
Ja, ich gehe Motorrad putzen in der Zeit, kein Problem. Bringt uns aber zum Thema weibliche Gästin. Der World Women's Rider Day oder sowas steht an, habe ich auch noch gelesen. Jetzt am Wochenende, wollte ich nur mal erwähnt haben, finde ich nämlich cool, dass es sowas gibt. Wichtig, umso mehr Frauen in dieser Branche mal mitmischen, desto besser. In dieser
Dämone, das ist eine, diese Dämone.
Domäne. Das war noch ein Punkt. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Da haben wir so ein bisschen über das Thema Influencing gesprochen, auch über diesen viel zitierten Beitrag Klicks um jeden Preis in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und da hatte ich ja auch verlinkt den Beitrag und da gab es ja diverse Reaktionen dazu, unter anderem natürlich auch durch uns, aber auch durch Blackout beispielsweise, der ja auch angesprochen wurde in dem Text. Da muss ich schon nochmal eins nachhaken. Ich fand das Gespräch mit dem Lukas super geil, war mega gut und ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir einfach miteinander reden, nicht nur übereinander. Aber tut mal nicht so, was Einkommen angeht, was jetzt nicht den Lukas unbedingt betrifft, aber wenn dann irgendwelche G-Klassen und so weiter auf Instagram seid, Leute, ihr verdient schon gut, ist okay, ist ganz neidfrei gesprochen, aber seid euch einfach bewusst der prädestinierten Rolle, die ihr dann gegebenenfalls habt und dann ist es auch völlig in Ordnung, aber tut nicht so, als wärt ihr kurz am Hungertuch. Das betrifft jetzt nicht den Lukas, der hier bei uns war, der ist einfach ein bodenständiger Kerl.
Und arm. Aber, also spendet Lukas all euer Geld, er hat's verdient.
Ja, aber was dann, sage ich mal, die Big Five der YouTuber-Szene angeht, das muss man auch einfach nur mal dazu gesagt haben, ohne dass das jetzt bösartig gemeint ist, sondern einfach als sachliche Einordnung des Ganzen, weil in diesem Reaction-Video so dargestellt wurde, als wäre das nicht der Fall. Wollte ich nur nochmal anmerken, lag mir irgendwie auf dem Herzen, weil ich gleichzeitig irgendwie immer sehe, was in anderen Branchen verdient wird oder halt eben nicht verdient wird, wenn wir an die Gesundheitsindustrie oder sowas denken, KrankenpflegerInnen, Leute überhaupt im Gesundheitsbereich, liegt mir das immer so ein bisschen quer.
Da muss ich aber noch an der Stelle ganz, ganz vehement einhaken. Dieser Eindruck, der durch Blackout und Co. vermittelt wird, ist nicht auf alle übertragbar und stellvertretend für die gesamte, ich sag mal, Content-Creator-Industrie, vor allem nicht im Motorrad-Rahmen. Groß heißt nicht gleich viel Einkommen, weil die Größe nicht unbedingt was mit Interesse der Marketingpartner zu tun hat, wo ja in der Regel das Geld herkommt. Also täuscht euch da nicht. Und was man halt auch dazu sagen muss, es gibt halt einfach ganz, ganz viele mittlere und kleinere YouTuber, die halt einfach den gleichen Aufwand betreiben, großartigen Content teilweise produzieren, sich vielleicht mit einem Nischenthema beschäftigen und die kriegen halt einfach gar nichts. Also,
das bringt uns nur, zu dir, Michel.
Ja, das will ich so überhaupt gar nicht sagen. Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern ich beschäftige mich ja auch beruflich mit dieser ganzen Thematik sehr, sehr intensiv und habe da sehr, sehr viel Kontakt zu vielen verschiedenen Leuten. Und was man da so sieht, ist halt wirklich viel Herzblut, viel Arbeit, viel Energie. Und man muss an dieser Stelle aber auch sagen, für viele von denen leider im falschen Bereich investiert das gesamte Herzblut, weil bei uns in der Branche ist halt einfach nicht viel zu holen. Das hat verschiedenste Gründe und einer der Hauptgründe ist mit Sicherheit einfach unser Nischendasein. Und genau, also nicht, dass ihr jetzt denkt, jeder, der halt irgendwie 50.000 Abonnenten hat, macht ihr den riesen Reibach. Das ist in anderen Bereichen vielleicht so, also gerade wenn man so in den Tech-Bereich guckt, Kamera, IT etc., da kann man in diesem Bereich tatsächlich schon davon sehr, sehr gut leben oder gut leben. Motorradbereich ist dann einfach nichts zu holen. Also nur um das mal so einzuordnen.
Mit ein paar Ausnahmen.
Nicht in der Größe.
Sei es drum, bringt uns trotzdem zu dir, denn du warst für dein YouTube-Projekt auch wieder unterwegs, Michel.
Genau, war wieder eine teure Geschichte. Das hat aber nichts mit dem Motorrad zu tun. Bei uns sagt man, im Badischen sagt man, das war so ein sprichwörtliches Drohpflegegeschäft. Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen, 1,5, das große Vergnügen gehabt, die neue Ducati Supersport 950S so ein bisschen ausführen zu dürfen. Und nachdem ich, ihr wisst es vielleicht noch, vor ein paar Wochen die Trident hatte und da ja der wohl kälteste April seit über 40 Jahren, wie ich heute gelesen habe, diesen Spaß ein bisschen getrübt hat, denn es waren teilweise Minusgrade und Schnee, war nicht so entspannt für die ersten Testfahrten, war jetzt mit der Supersport alles vom Feinsten. Übrigens noch ein Punkt, den ich vielleicht näher ansprechen muss nachher noch im Rahmen, weil was ich da so gesehen habe, außenrum hat mich echt beeindruckt und überrascht. Und auf jeden Fall habe ich jetzt am Montag das Motorrad zurückgebracht zu Ducati und Motorrad ausgeladen und alle abgegeben und alles super cool und wunderschön. Also mit dem Motorrad ist überhaupt gar nichts passiert. Auf jeden Fall stehe ich bei Ducati auf dem Hof, beziehungsweise die haben halt so einen Außenstützpunkt, wo die Motorräder stehen. Und das ist alles ein bisschen eng gestrickt dort und setze so mit meinem Transporter zurück und denke, oh ja, krass, da steht ja eine Laterne. Muss ich da aufpassen und mich da so in diese Einfahrt eingefädelt und denke, ah ja gut, super cool, alles gut geklappt. Und die Laterne stand quasi direkt auf der Kante zwischen der Ausfahrt und diesem Platz vor dem Tor von diesem Ducati Außenlager. Und ich schlag ein und will so um diese Laterne rumfahren, auf einmal macht und ich denke, fuck, das ist nicht gut. Und also ich war zum Glück sehr, sehr langsam zurückgesetzt, natürlich nicht weitergefahren. Kleiner Tipp für euch, also wenn ihr solche Geräusche hört, immer in die Gegenrichtung, und zwar mit genau der gleichen Bewegung, aus der ihr gekommen seid, also nicht irgendwie gegenlenken oder einschlagen oder so, sondern einfach so zurück, wenn ihr das Fahrzeug befreien wollt, und steigt dann aus. Und dann war halt diese Laterne nicht wie die meisten Laternen einfach stumpf im Boden verankert, ne, sondern diese scheiß Laterne hat halt einfach einen 30 cm hohen Betonsockel gehabt. Und zwar mit einer rechteckigen Grundfläche. Und ich bin da einfach wunderbar an diesem rechteckigen, an dieser Ecke hängen geblieben. Ach, und hab mir den Schweller vom Auto leicht verkratzt und eingedrückt. Ist natürlich jetzt immenser Schaden, weil halt einfach Karosserieteil ist immer nicht austauschbar, immer ein großes Ding. Und ja, für die 3,50 €, die ich jetzt für den Ducati oder für die Ducati-Artikel bekommen werde und vielleicht 50 Cent für das YouTube-Video, was ich dann damit mal irgendwie generieren werde, da kann ich mir dann vielleicht 2-3 Trostbier kaufen, aber der Schaden im Wert von, weiß nicht, was sowas kostet, 1.500, 2.000 Euro, der wird auf jeden Fall an mir hängen bleiben. Also, tolles Moped, um das noch mit einzubauen, hat jede Menge Spaß gemacht, das Ende war aber eher so ein Trauerspiel.
Fuck.
Das kannst du laut sagen. Ich habe echt, ach, ich hätte weinen können. Das ist halt einfach, vor allen Dingen, du denkst halt, boah, ja gut, das passt alles so, ne? Schön hingezirkelt, ne? Und parken kann ich mega, ne? Wo ich schon rein und raus gekommen bin und nie ein Problem, ne? Und dann ist es halt einfach dieser Mini-Furz von Sockel. Und es hat einfach wirklich genau gereicht, ne? Dass es so auf Schwellerhöhe war, ne? Wenn es 5 cm weniger hoch gewesen wäre, wäre es überhaupt gar kein Problem gewesen. Gut, 15er mehr wäre richtig beschissen gewesen, weil dann hättest du auch noch die Seitenwand mit erwischt. Aber naja, Lesson learned. Lieber zweimal gucken.
Aber waren denn da andere Lackstreifen noch erkennbar oder warst du tatsächlich der Erste, der da rangefahren ist?
Naja, dieses Außenlager gibt's noch nicht so lang. Und ich glaube, da wird jetzt auch nicht so krass viel angeliefert, aber was ist da drin gewesen? Irgendwie eine Grillschule oder was? Ich glaube, da werden jetzt nicht so viele Großtransporter ankommen. Und ich glaube, ich war vermutlich der Erste. Eine Grillschule, ja.
Da lernt man grillen.
Ja, Grillschule Ingolstadt. Also, Leute, aber jetzt ist der Ducati drin. Also, ich weiß nicht, ob da so viele Leute Grillschule besucht haben. Genau, also. Da
scheint nicht so gelaufen zu sein.
Nee, war glaube ich, nicht so der Burner. Also, nicht für die Grillschule.
Ihr merkt, wir haben ein bisschen die Ausgangsbeschränkungen, die ja hier auch in München gelten, vor Augen. Wir reden einfach doppelt so schnell wie eh schon normalerweise, damit wir hier auch sicher allen Inhalt, bevor der Vorhang fällt, unterbekommen. Versuchen wir es jetzt mal wieder ein bisschen mehr mit.
So wie wir normalerweise Bier trinken, wird heute geredet.
Ja, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil, egal.
Ich schon.
Wir haben noch ein anderes Thema auf dem Schirm. Neben der Ducati und deinem Schaden am Auto. Geht's schon wieder um Zeitungsbericht, der uns eigentlich auf das heutige Thema bringen sollte, dass wir jetzt nach 28 Minuten dann noch tatsächlich mal anstoßen wollen.
Ja, jetzt kommen wir zum Punkt sozusagen.
In der Welt, auch ein sehr schönes Blatt, das ich sonst eigentlich selten lese, gab es wieder einen Artikel zum Thema Motorrad. Der da hieß, Michael, hast du den Namen gerade auf dem Schirm, warte, ich hab's hier, vom Ende der Freiheit.
Ja, Kategorie Zeitgeist war das, glaube ich, Welt, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Und ja. Soll ich kurz zusammenfassen, worum es geht? Oder ich sehe schon, du scrollst schon wieder wild durch dein Smartphone. Hast du Stichworte, die ich jetzt vielleicht irgendwie vergessen würde? Und magst du vorstellen,
worum es geht? Fass es gerne gleich nochmal zusammen. Ich lese nur den ersten Absatz vor, der da lautet, sie machen Krach und Unfälle und müssen weg. So lautet das gängige Klischee über Motorradfahrer. Das führt dazu, dass der freiheitsfeindliche Zeitgeist jetzt auch das Symbol für Individualität und Ungebundenheit schlechthin bedroht. Michel, fass doch nochmal den Text dann in deinen Worten zusammen.
Genau, also ihr habt es natürlich gehört, wir reden natürlich nicht über irgendeinen Zeitungsartikel oder über irgendeinen Artikel, sondern er beschäftigt sich natürlich mit der Thematik Motorrad und umreißt so ein bisschen oder fasst so ein bisschen zusammen die aktuelle Entwicklung im Sinne von Einschränkung der Freiheiten, also gerade im Rahmen der Corona-Maßnahmen, wo das ja ein immer wieder diskutiertes Thema ist, weil es halt einfach so ein hohes Gut ist, und beschreibt eben auch so ein bisschen, wie eben, also zum einen durch die Corona-Umstände, als auch durch die Entwicklung im Allgemeinen, also sei es jetzt Klimawandel etc., die Freiheit des Motorradfahrens immer mehr in Frage gestellt wird, weil halt einfach ein Großteil der Bevölkerung, die mit diesem Thema oder mit dem Hobby halt nichts zu tun haben, Sinn und Verstand dahinter nicht nachvollziehen können. Eben aus den genannten Gründen, die Jan vorhin schon angesprochen hat. Also es ist laut, es stinkt, es macht Krach, man verbrennt unnötiges Benzin, man gefährdet sein Leben, und es gibt halt einfach viele, viele Leute, die damit halt einfach überhaupt gar nichts anfangen können und das vielleicht auch nicht in einen größeren Zusammenhang einordnen können. Und da ist halt die Überlegung nahe, gerade an Stellen, die politisch motiviert sind, zu sagen, na, das ist ja unnötig wie ein Kropf, das muss weg.
Und siehst du das auch so?
Natürlich überhaupt nicht. Also, man muss das natürlich differenziert.
Natürlich überhaupt nicht.
Naja, also man muss das natürlich differenziert betrachten, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen was, das, was der Artikel macht. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung, es ist ein Kommentar. Ich gehe mal davon aus, dass der Autor des Artikels, dessen Namen ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, vermutlich auch selber Motorradfahrer ist und da aber tatsächlich einen sehr, sehr reflektierten Umgang an dieser Stelle hat und das auch in diesem Artikel mit einführt. Wir haben dazu ja auch schon intensiv diskutiert, auch schon mehr oder weniger Streitgespräche geführt, weil es halt einfach Punkte gibt, die an der Stelle nicht abzustreiten sind. Also wie zum Beispiel, es ist halt einfach unnütz. Ne? Also es gibt da so ein schönes Zitat in diesem Artikel. Jetzt müsste ich ihn offen haben, damit ich das vorlesen kann. Das hat mich heute Mittag nämlich nochmal sehr erheitert, als ich es gelesen habe. Denn wenn wir Motorrad fahren, geht es natürlich um die Sache an sich, ne? Um das Fahren. Es geht nicht um die Motivation, von A nach B zu kommen, sondern es geht um die Strecke zwischen den Punkten A und B. Und das ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr adäquat oder nicht mehr zeitgemäß, wenn du sagst, ich setze mich jetzt auf mein Motorrad oder ich setze mich auch in mein Auto. Das betrifft natürlich auch Cabrio-Fahrer, sage ich jetzt mal. Und fahre jetzt einfach nur willenlos in der Gegend rum und ruiniere das Klima, um das mal so drastisch quasi runterzubrechen. Und das Ganze noch garniert mit viel zu laut, was halt in vielen Fällen tatsächlich oft der Fall ist, und noch mit dem Umstand, verdammte Axt, es ist ja nicht nur viel zu laut und es ist nicht nur generiert nicht nur jede Menge Schadstoffe, sondern es ist auch noch gefährlich, ne? Und die Leute gefährden sich selbst. Und wie gesagt, ein Teil der Aspekte ist natürlich einfach fix, da kann man nichts dagegen sagen. Also unnütz ist es auf jeden Fall, ne? Wir fahren ja zum Spaß, braucht kein Mensch. Die anderen Punkte sind aber doch eher so mit Vorsicht zu betrachten, weil diejenigen, die nicht Motorrad fahren, da oft gern den Zeigefinger erheben, ohne vielleicht einfach mal den Blick, ich sag mal, über den eigenen Tellerrand hinauszuwerfen. Denn wir haben ja zum Beispiel den Punkt, dass derjenige, der halt irgendwie auf dem Kreuzfahrtschiff, auch so ein Aspekt, was in diesem Artikel genannt wird, der mit dem Kreuzfahrtschiff irgendwie 3 Wochen durch die Südsee schippert, ne? Das ist jetzt auch nicht unbedingt die klimaneutralste Art und Weise des Reisens und auch völlig unnütz, sage ich jetzt mal.
Also ich glaube auch, dass dieser angesprochene Zeitgeist, der eher in Richtung lautes Autoren Verbotskultur geht, Motorradfahren hat eigentlich keine Zukunft mehr. Ich glaube nicht, dass das in dem Sinne Bestand hat. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die mit einherspielen. Ich glaube aber schon, dass wir uns losgelöst haben von dieser reinen, es ist alles scheiße, hin zu so einer Anerkennung, dass doch auch wieder dieser freiheitliche Grundgedanke mehr in den Vordergrund tritt. Also wenn du dir die ganzen Hipster, so blöd jetzt klingt, mal anschaust, die werden ja letztendlich auch bedient. Es kommt immer mehr wieder in den Vordergrund, diese ganzen Scrambler-Modelle, die sicherlich nicht begeistern durch absoluten Fahrkomfort, durch Fahrdynamik oder was auch immer oder Tourentauglichkeit, aber mehr wieder zurückgehen zu diesem, ich habe einen luftgekühlten Motor unter mir, der irgendwie ein bisschen knallt, bangt und auf dem ich sozusagen puristisch unterwegs bin und von A nach B reise. Und das geht ja auch so ein bisschen einher mit der allgemeinen Gestaltung der Freizeit. Also wenn ich jetzt in München in die Straße schaue, hier hat irgendwie jeder Dritte irgendwie so einen VW-Bus, den er sich irgendwie ausbaut oder irgendeinen Transporter, den er dann mit liebevoller Arbeit ausbaut, irgendwelche Betten da reinsetzt, um damit das neue Reisen zu begehen. Und das geht ja ein bisschen weg von dem Zeitgeist, den wir vielleicht vor 10 Jahren noch hatten, wo es einfach nur darum ging, bestmöglichen Flieger zu ergattern, wo alles nur noch um Ryanair und Co. ging, um damit die Welt so zu sehen, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass so dieses individuelle Reisen wieder ein bisschen in den Vordergrund gerät. Und natürlich haben wir aktuell als Motorradfahrer die Herausforderung, dass viele Kommunen fordern, aus Schutz vor der der Bevölkerung vor Lärmemissionen Fahrverbote aufrechtzuerhalten oder zu etablieren. Aber gleichzeitig habe ich auch hier das Gefühl, dass es ein Umdenken gab in der Szene. So dieses Loud is out ist immer größer geworden. Die Leute wollen auf 2 Rädern von A nach B fahren. Der Weg ist das Ziel. Das steht, glaube ich, auch in diesem Artikel drin. Aber schon auch, zumindest ist das meine Wahrnehmung, mit dem Bewusstsein, dass dieses Recht auf individuelle Freiheit nicht auf das Recht der anderen gehen kann, Ruhe zu haben in ihrem Garten. Und entsprechend glaube ich schon, dass der Zeitgeist eigentlich eher so in die Richtung geht, lass uns wieder Motorrad fahren.
Jein. Das gibt ein ganz klares Jein. Hier muss ich tatsächlich 2 Dinge anbringen, die ich vorhin so ein bisschen schon angeteasert habe mit meiner Bemerkung zu Ducati Supersport. Also, Individualität, individuelles Reisen, bin ich völlig bei dir. Ich würde das aber, diesen Ausbau des Transporters oder dieses Wohnmobil nicht gleichsetzen mit Motorradfahren. Weil es ist völlig egal, ob ich mit einem Auto ins Hotel fahre oder mit meinem, also zu irgendeinem Punkt, ne? Also da haben wir wieder das von A nach B, ich will irgendwo hin und dann will ich dort sein und übernachten. Vielleicht will ich auch eine Rundreise machen, ne? Und es ist für mich, macht für mich halt in Anführungsstrichen keinen Unterschied, ne, ob ich mir mit dem Auto da lang tingle und dann halt Hotels buche oder ob ich das quasi mit meinem Camper mache, ne, oder mit meinem ausgebauten Transporter. Das macht für mich keinen Unterschied. Der Effekt ist im Endeffekt der gleiche. Und derjenige, der es macht, hat vielleicht so ein bisschen mehr Naturverbundenheitsgefühl, aber im Endeffekt ist es die gleiche Art der Urlaubsreise, ne. Es ist halt so ein bisschen, wie gesagt, individueller, weniger luxuriös, vielleicht ein bisschen wilder, ne, so wie sich das vielleicht anfühlen soll. Aber das macht für mich keinen Unterschied. Und muss man dazu sagen, die meisten Motorradfahrer, um das so ein bisschen einzuordnen, machen ja nicht nur diese Motorradtour, ne, so einfach zum Spaß im Kreis fahren, wenn wir das jetzt mal so aus Urlaubskomponente betrachten, sondern die machen ihren normalen Urlaub halt ja auch trotzdem noch. Und nichtsdestotrotz, das ist quasi jetzt das Jahr in diesem Jahr, in das ich ihn angesprochen habe, ist diese Tendenz tatsächlich da. Und ich glaube, das wird auch ausgeprägter, allerdings in einem meines Erachtens Bereich der Bevölkerung, die da eh schon in diese Richtung tendiert haben. Ich hatte es ja angedeutet, die Auswahl mit der Supersport hat mich sehr daran erinnert, ne? Beispiel Lärm, fand ich sehr witzig, denn das Motorrad hat tatsächlich wie so einen Anti-Proll-Modus. Du kannst nicht im Stand das Gas hochdrehen. Wenn du im Stand und das Motorrad also neutral hast, also kein Gang drin, hat es einen Begrenzer. Wenn du am Gas drehst, dreht es nur bis 3000, danach setzt der Begrenzer ein und lässt das Ding nicht hochjodeln. Du musst einen Gang einlegen.
Echt?
Ja.
Von Ducati?
Von Ducati. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe letztes Jahr, hatte ich ja die Ducati
Street. Das glaubt ja keiner.
Doch, letztes Jahr hatte ich ja die Ducati Street Fighter V4S und habe mich enorm über das Thema Lautstärke echauffiert. Ne?
Ja, ich weiß noch, da bin ich hier hinterhergefahren und mir sind die Ohren weggeflogen.
Nee, das war bei der V4R. Das war
ja, gut, die V4S war aber nicht anders.
Nee, nicht viel leiser, ne? Und ja. Was mich da besonders gestört hat, war eben diese Klappensteuerung im Auspuff, ne? Die halt bei 48 oder 50 km/h sowas in diesem Dreh dann halt einfach auch gemacht und hat dir halt quasi vor allen Dingen hier Stichwort Münchner Tunnel, wenn du da durchgefahren bist, dir das Trommelfell weggehämmert, ne? So, also jetzt übertrieben, aber wirklich viel zu laut. Unfucking fassbar laut. Nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe mich da sehr drüber beschwert und ich war tatsächlich nicht der Einzige, egal welches Medium du im Endeffekt konsumiert hast, alle haben das irgendwie angesprochen. Und da hat Ducati tatsächlich nachgelegt und eben jetzt A, die Supersport, die eh nicht so laut war, also auch die Vorgängerin, die 939, war eigentlich okay von der Lautstärke, aber eben jetzt noch dieses Feature mit eingebaut, wo ich denke, okay, da findet tatsächlich ein Umdenken in der Branche statt, selbst bei denen, also Sprichwort Ducati oder sprich Ducati, die halt einfach in den letzten Jahren die lautesten waren und halt einfach die Gesetzeslage am intensivsten ausgereizt haben mit den Klappensystemen. Und jetzt kommt der zweite Teil, ne, so im Stichwort Freiheit in individuelle Entfaltung. Ich war ja mit diesem Motorrad unterwegs und ich war das erste Mal seit Jahren an einem Wochenendtag auf meinem alten Motorrad geht's unterwegs, so in Nordschwarzwald. Das war samstags, Wetter war gut, es waren 20 Grad und es war einfach unglaublich. A, wie viele Motorräder unterwegs waren. B, wie viel allgemein los war. Also diese ganzen straßenbegleitenden Parkplätze, ne, also B500 war so die Hauptader, auf der ich gefahren bin und dann halt links und rechts immer hoch und runter. Also nicht auf der B500, sondern die Querstraßen links und rechts daneben. Und es war einfach unglaublich, wie viel Betrieb überall war. Und es waren nicht nur Motorradfahrer, sondern die Leute hat einfach mega rausgezogen und die saßen halt mit ihren Klappstühlen und ihren Campingtischen direkt auf diesen Parkplätzen, haben teilweise auf die Straße geguckt, haben die Aussicht genossen. Also es war einfach extrem viel draußen los. Also dahin diese Tendenz nach draußen, klar, unter den Umständen. Aber was mich noch viel mehr überrascht hat, war tatsächlich die immense Zahl an Motorradfahrern und die immense Zahl an Einsteigern. Also es waren so viele B196 Fahrer, also diese 125er Klasse, die jetzt, oder diese 125 Option, die jetzt gekommen ist, und das A2 Segment, also kleine Einsteiger, Brot- und Buttermopeds waren mit diesen 125ern einfach das dominierende Bild für mich. Und das beschreibt einfach schon, dass das Interesse in diese Richtung da ist und die Branche lebt. Das haben wir ja auch letztes Jahr schon gesehen, also mit dem Beginn von Corona. Die Absatzzahlen in allen Bereichen sind super und diese Tendenz ist schon noch da. Aber das ist halt unsere Nische, das ist unser Teilbereich der ganzen Geschichte. Das hat nichts meines Erachtens mit der Wahrnehmung in der Gesellschaft allgemein zu tun, sodass das jetzt wieder legitimer ist, Motorrad zu fahren. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Die Pole verhärten sich so ein bisschen und es gibt halt diejenigen, die jetzt sich wieder mehr Freiheit nehmen und vielleicht auch diese Freiheit, Motorrad zu fahren. Und es gibt die anderen, die halt einfach da diametral gegenüberstehen und halt sagen, nee, gehört einfach abgeschafft, viel zu gefährlich, gefährden sich und andere, verschmutzen die Umwelt, belästigen mit Lärm und Emissionen und braucht kein Mensch.
Ja, aber da habe ich das Gefühl, also ich glaube, was Umwelt angeht, klar, da sitzen wir eh auf dem Schleudersitz als Motorradfahrer, das muss man einfach auch so sagen. Aber ich glaube auch hier, dass dort zunehmend Bewusstsein bei den Motorradfahrern entstanden ist. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und zum anderen auch, dass, wenn es gerade um die Lärmdiskussion geht, es schon auch einen erheblichen Teil gibt, die, wie soll man sagen, diskussionsbereit sind. Also, dass dann ja auch in den betroffenen Regionen natürlich auch aus Eigeninteresse, Stichwort Gastronomie beziehungsweise Hotellerie, aber auch viele sagen, hey, sie verstehen es schon, dass da Leute Lust haben, lang zu fahren, aber es geht halt nicht, wenn die da halt so mega lang ballern. Und dass dann auch in der Industrie damit ein Umdenken stattfindet. Und ich glaube, das könnte einen Rückenwind geben, der eben diesen Zeitgeist eher in diese Richtung treibt. Leute, Motorradfahren ist auch zukünftig interessant. Wo ich immer so ein bisschen im Zwiespalt bin, ist so zum Beispiel das Thema der Bundesregierung eigentlich bis 2050 oder so, null Verkehrstote in Deutschland. Da ist natürlich klar die Frage, wie soll das funktionieren? Weil das thematisiert dieser Artikel, den wir auch in den Shownotes verlinken werden, ja auch. Motorradfahren ist einfach krass riskant. Und da wird keiner Bock haben zu sagen, so, ich fahre jetzt ein autonom fahrendes Motorrad, weil dann können wir es auch gleich sein lassen. Gleichzeitig, wenn wir dann über autonom fahrende Fahrzeuge sprechen, wird das ja eben auch ein Punkt, der meines Erachtens den Zeitgeist wiederum voll in die Richtung Motorradfahren bringen wird. Denn du wirst keine Motorräder auf den Markt bringen, die in jeder Situation autonom fahren. Gleichzeitig wirst du aber auch nicht jeden dazu bringen, entweder nur noch ins autonom fahrende Fahrzeug zu steigen, um von A nach B zu kommen, oder halt irgendwie Rennrad zu fahren, Mountainbike zu fahren oder wandern zu gehen, sondern es wird immer noch genug geben, die sagen, ey, ich habe Lust am Wochenende einen Pass hochzufahren, aber habe keinen Bock, mich auf irgendein unmotorisiertes Zweirad zu setzen und da hochzustrampeln und nach 3 Kurven irgendwie mit einem Herzinfarkt direkt wieder zurück ins Krankenhaus zu müssen, sondern wird es immer noch Leute geben, die sagen, hey, ich habe diese BMW-Slogan, ich weiß, Freude am Fahren und möchte das irgendwie ausleben. Und dann wären ja Motorräder auch wieder interessant. Die können dann nämlich den Pass hochschwurbeln und müssen ja nicht irgendwie autonom, Abstandshalter, was weiß ich, wobei es das ja jetzt auch schon heute in einigen Motorrädern gibt, unter anderem Ducati. Aber ich glaube, das wird eben auch nochmal einen großen Aufwind geben, um aus diesen starren Strukturen dann rausbrechen zu können und diesen Zeitgeist Freiheit da richtig auszuleben.
Und da sehe ich aber tatsächlich genau das große Problem, ne? Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen mit dieser diametralen Ausrichtung. Weil es wird über kurz oder lang mit Sicherheit nicht so sein, dass wenn quasi alle, ich sag mal, hart formuliert, verkehrstechnisch gleichgeschaltet sind, ne? Und quasi eben an diese autonomen Fahrzeuge gebunden sein werden, zulässig sein wird, nicht ins System integrierte Fahrzeuge im Straßenverkehr zu bewegen. Weil das ne, also wenn man sich diese, also unter gegebenen Umständen, das wird sich mit Sicherheit auch weiterentwickeln, ne, aber wenn man sich dieses Gesamtkonstrukt oder dieses System irgendwie anschaut, ne, dann funktioniert das natürlich nur unter vernetzten Umständen und unter möglichst berechenbaren Parametern, ne? Und da gehört eben auch dazu, dass halt quasi alle sich berechenbar verhalten. Und in dem Moment, in dem du halt nicht mehr Teil des der autonomen fahrenden Masse bist, bist du ja ein unkalkulierbares Risiko. Das zum einen, also systemseitig, da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, das zu regeln, ist eine Frage von Rechnerkapazitäten, Edge Computing, was auch immer da quasi dann das Mittel der Wahl sein wird. Das ist die eine Komponente. Und dann gibt es natürlich die zweite, die gesellschaftliche, ne? Weil die Diskrepanz zwischen denjenigen, die in diesen autonomen fahrenden Fahrzeugen sitzen werden und das vielleicht auch cool finden, und denjenigen, die völlig aus dem Rahmen fallen, sprichwörtlich dann in dem Fall, so groß sein wird, dass es vermutlich nicht mehr vermittelbar ist, dass es überhaupt möglich ist. Also das ist jetzt natürlich so ein bisschen dystopisch betrachtet und auch weit in die Zukunft, aber ich glaube, darauf läuft es in Anführungsstrichen hinaus. Also, und das ist einfach ein Momentum, das sich in viele Bereiche vermutlich auch übertragen lässt. Ne? Das ist jetzt, weiß jetzt.
Ja, aber ein autonom fahrendes Fahrzeug wird doch auch immer Fußgänger einberechnen müssen. Das muss ja mit Irrationalitäten ausgehen können.
Ja, aber wir reden hier von ganz anderen Geschwindigkeiten und ganz anderen Aspekten. Also, ne, also ein Motorrad, das ich sag jetzt.
Also
mal,
du siehst düster. Du siehst schwarz.
Ich sehe das jetzt nicht unbedingt als finalen Schluss. Aber ich glaube, man sollte es in Betracht ziehen, wenn man eben diese Diskussion führt, um das vielleicht so weit wie möglich in eine nicht näher definierte Zukunft zu verschieben.
Ich denke mal, in solchen Momenten sollten wir mal Kinder haben, sollten wir denen diesen Podcast in 20, 30 Jahren vorspielen, mal sehen, was dann im Straßenverkehr los ist.
Ja, also das muss man halt einfach, also das Motorrad oder die Entwicklung allgemein, wie sie jetzt gerade stattfindet, ne, das ist ja nichts Neues. Also du würdest heute auch nicht mehr mit Autos fahren wollen, also unter den heute gegebenen Umständen würdest du nicht fahren wollen mit den Sicherheitsmaßnahmen, wie es vor 35 oder 50 Jahren der Fall war. Du würdest halt auch nicht, keine Ahnung, in der Fabrik arbeiten wollen, die Lacke herstellt, ne, ohne Abzugshauben, ohne Atemschutzmasken etc., wie das früher der Fall gewesen ist. Das ist heute völlig absurd. Und so wird es mit Sicherheit auch rückblickend in 25 oder 30 oder 50 Jahren sein, wenn die Leute halt einfach zurückkommen. Alter, sind die verrückt, ne? Jedes Jahr 4.500 oder 3.500 Verkehrstote, ne? Wie dumm sind die einfach gewesen? Warum haben sie sich nicht an Geschwindigkeit gehalten? Warum lief das nicht alles autonom? Es ist viel effizienter. Es ist viel
schneller. Wie die Gurtpflicht diskutiert wurde vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten so.
Oder hier Einführung von Katalysatoren oder was auch immer, ne? Also, das ist immer eine Frage der Perspektive und eine Frage des Zeitpunktes, zu dem man sich mit dieser Thematik beschäftigt, ne? Und das muss man halt einfach unterm Strich auch sagen, ne? Rein rational betrachtet macht es halt einfach keinen Sinn, Motorrad zu fahren. Aber das ist ja auch das Schöne an der Geschichte, denn emotional betrachtet gibt's halt einfach nichts Besseres, ne?
Also es ist halt macht's mega Spaß, ja.
Und das ist ja auch diese Freiheitskomponente, die da halt in Anführungsstrichen mit reinspielt, ne? Scheiß drauf. Ich, und das ist auch so ein Punkt, der in diesem Artikel halt drinsteht, ich, damit spreche ich jetzt stellvertretend für alle Motorradfahrer, oder ich sag mal für fast alle, ne? Ich weiß, dass es gefährlich ist, ne? Also, dass das Risiko viel größer ist, übersehen zu werden, ne? Ohne dass ich jetzt Vollgas durch die Gegend hämmern muss, ne? Oder dass, wenn ich mir bei 200 irgendwie einen Nagel in den Reifen, einen Vorderreifen einfahre, die Wahrscheinlichkeit, auf der Autobahn jetzt natürlich, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass ich schwerst verletzt, ne, die Sache überstehe, wohingegen mit dem Auto das jetzt kein größeres Problem darstellt. Ne? Dessen bin ich mir bewusst, aber ich gehe diese Entscheidung ja auch auf eine gewisse Art und Weise bewusst ein. Und ich kann das mit Sicherheit sagen, weil ich einfach schon so auf der Schnauze lag und mir so weh getan habe, dass es keine theoretische Bemerkung ist, sondern eine sehr physisch-praktisch erfahrene. Ne? Aber ich nehme das bewusst in Kauf, weil es für mich halt einfach der Spaß und das, was es mir gibt, einfach das Risiko in Anführungsstrichen überwiegt. Und das ist ja tatsächlich für mich auch diese Freiheitskomponente daran. Und das bezieht sich ja, da können wir ja weggehen vom Thema Motorrad, ne? Das bezieht sich quasi auf alles, was ein gewisses Gefahrenpotenzial beinhaltet. Und das ist, glaube ich, auch so dieses große Problem an der Gesamtdiskussion, dass wir das halt einfach, ne, diese individuelle Freiheit einfach nicht der Gemeinschaft überlassen sollen. Ne? Dann kannst du auch Downhill-Mountainbike-Fahren verbieten. Das ist wahrscheinlich noch gefährlicher als Motorradfahren. Also, oder keine Ahnung, Hobbyfußball. Ne? Ich bin mir sicher, es gibt sehr viel, viel mehr, klar, Unfälle, schwerwiegende Schäden, Motorrad, aber es gibt für die Gesellschaft mit Sicherheit viel, viel mehr medizinische Belastungen durch Kreuzbandrisse, keine Ahnung, gebrochene Haxen, was auch immer, was halt beim Fußball passiert. Und trotzdem würde niemand aktuell auf die Idee kommen und sagen, ja, Fußball, wenn du mal irgendwann 50 bist, du wirst dir schon Gedanken machen über deine Gelenke und hin und her. Das hat keiner auf dem Schirm, ne? Aber es ist, nichtsdestotrotz ist es ein Fakt, sage ich jetzt mal.
Ja. Stimmt. Was ich noch ins Feld führen wollte, ist der Punkt, wie entwickelt sich die Mobilität? Und was mir in diesem Kontext gekommen ist, blenden wir jetzt mal das Ökologische aus. Gibt es doch Anzeichen dafür, dass die Elektromobilität auch in die Zweiräder Einzug halten wird? Und hier finde ich sehr interessant, in München gibt es ja dieses Emmy Carsharing als Beispiel. Ich glaube auch, wie heißt denn der andere Hersteller? Irgend so ein anderer, eigentlich so ein E-Scooter-Hersteller hat jetzt ja auch noch solche Elektro-Scooter-Motorroller rumstehen in München. So
die
grüne.
Neo-Tier-Dinger oder was meinst du jetzt?
Nee. Ja, Tier, genau. Ja, Tier. Das sind die. Und was ich da ganz interessant finde, ist, dass ich doch jetzt einige dort in diesem Kontext gesprochen habe, die gesagt haben, ey, macht ja voll Bock. Und diese Dynamik, die sie dann auf so einem Zweirad ganz anders wahrnehmen als im Auto, weil sind wir mal ehrlich, so ein E-Schwalbe für Motorradfahrer ist die Beschleunigung lächerlich. Der geht halt nach vorne und wir wissen alle, dass Elektromobilität natürlich Vorwärtsbewegung ohne Ende bedeutet, aber diese Roller, die ja auch für so ein Carsharing oder wie man das auch immer dann bei Roller nennt, Scooter-Sharing, die sind ja sowas von gedrosselt, das ist ja lame, weil sonst könntest du da halt nicht jeden x-beliebigen Juppie da draufsetzen, der damit halt hier durch München fährt. Wenn die jetzt volle Leistung abrufen würden, wäre das ja ein Harakiri allein aus unternehmerischer Sicht.
Ja, ich glaube, es wäre halt wahrscheinlich auch die Akkukapazität relativ schnell erschöpft. Ne? Wenn jeder immer Vollgas gibt, ne? Dann kannst du das Ding halt einfach voll. Nur, musst du halt alle drei Stunden den Hobel aufladen und so kannst du halt einfach drei Tage in der Gegend rumstehen lassen, bevor du halt dich da mal drum kümmern musst.
Ja, richtig. Also das kommt noch hinzu. Aber trotzdem finde ich die Resonanz bemerkenswert, dass auf einmal doch viele sagen, hey, es macht ja mega Spaß. Und da wären wir bei deinem Punkt, rational ist es trotzdem einfach geisteskrank gefährlich. Aber emotional haben die natürlich Spaß daran und sagen, hey, cool. Und du sitzt dann da mit so einem halboffenen Helm und cruist durch die Stadt. Und wenn wir hier einfach den nächsten Schritt gehen und Motorräder standardmäßig mit Elektromotoren gebaut würden, ja, Lassen wir uns mal so diesen typischen Motorradfahrer, 58 Jahre alt, weiß, gut verdient, was weiß ich. Blenden wir den mal aus und gehen auf diese neue Gruppe. Dann entfällt ja auch völlig so diese Lärmdiskussion und was weiß ich. Dann geht es ja nur noch um die Anzahl der Verkehrstoten oder was, die jetzt Streckensperrungen
und führen. Genau, und da sehe ich tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Denn wie viele von diesen Elektrorollern hast du schon gesehen, die schadfrei sind?
Nee, aber ich meine jetzt in Bezug auf Zweiradfahren als solches Zeitgeist-Thema, ja.
Ich weiß,
wenn sich Leute dafür mehr begeistern können und die im Moment sagen, nee, Alter, das ist mir einfach viel zu teuer und dann hast du hier noch, keine Ahnung, musst du irgendwie noch Sprit da reintanken, das mache ich aus ökologischen Gründen nicht. Und jetzt würdest du aber serienmäßig nur noch Elektromotorräder haben. Wenn du dir anschaust, was für eine Armada an E-Bikes rumfährt, wie auf einmal jeder 70-Jährige nochmal wieder das Fahrradfahren für sich entdeckt hat, aufgrund dieser Hilfe. Und wie viel es davon geben wird, die natürlich trotzdem mit dem E-Bike nicht drei Pässe an einem Tag bekämpfen werden. Aber wenn du denen so ein Motorrad an die Hand gibst, ein 125er als Elektro, also dann glaube ich, ist der Zeitgeist, der in diesem Artikel so angesprochen wird, aber ganz schnell um 180 Grad gedreht und die ganze Gesellschaft hat Bock auf Motorradfahren.
Genau, aber das Problem sehe ich eben in der zeitlichen Entwicklung, ne? Also was wird eher greifen, ne? Wenn wir uns die Unfallstatistiken anschauen, ne? Jetzt beeinflusst durch Elektrorollerfahrende Zweirad-Enthusiasten, ne? Die halt aber einfach keine Ahnung haben und es hat sich halt einfach ständig auf die Schnauze legen, egal wie intensiv die jetzt, ich sag mal, verletzt sind, ne? Aber das geht ja quasi theoretisch in diese ganze Geschichte mit ein. Welches Momentum oder welche Entwicklung ist schneller, ne? Der Enthusiasmus fürs Zweirad und die Motivation, dann den Führerschein dafür zu machen? Oder die Gegenbewegung, die sagt, na, jetzt haben wir es ja gesehen, ne? Die Leute fahren Elektroroller, alle liegen sich ständig auf der Schnauze, es gibt ganz, ganz viele Unfälle und gebrochene Arme.
Aber das ist es so? Hast du das so wahrgenommen? Also Kratzer sehe ich viele, aber wirklich Unfälle?
Also ich nehme auch keine Motorradunfälle wahr. Also, weißt du, was ich meine? Nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz gewichtiger Diskussionspunkt. Also ich habe jetzt tatsächlich, muss ich an der Stelle, um das so ein bisschen zu relativieren, Samstag, wie gesagt, in Schwarzwald gefahren. Ich fahre Baden-Baden raus und ich fahre die ersten 3 Kilometer und wirklich in der ersten, also hochwärts Richtung Mummelsee, in der ersten Kurvenkombination, die ich sehe, liegt halt einer auf der rechten Seite. Ne? Polizei da und denkt, ja, so geht's halt einfach richtig los. Ne? 5 Minuten zur Tür raus. Der kam zwar von oben, der ist wahrscheinlich schon länger gefahren, war vielleicht einfach überrascht, aber lag dann halt da, in Anführungsstrichen. Ne? Also insofern passiert das halt in Anführungsstrichen schon, ne? Und man kriegt das auch irgendwie so ein bisschen mit. Aber ansonsten nehme ich in diesem Bereich ja nichts wahr, ne? Also ist ja nicht so, dass ich alle 2 Wochen an einem Motorradunfall vorbeifahre oder irgendjemanden irgendwie im Straßengraben liegen sehe. Bei diesen Rollern fällt mir das halt einfach viel, viel mehr auf, weil ich davon ständig welche in der Stadt sehe und ich kenne eigentlich keinen, wo nicht der Spiegel abgebrochen ist oder die Lenker hinten angeschrabbelt sind oder die Verkleidung verkratzt und so. Das ist halt quasi so diese typischen, wie soll ich sagen, die typischen Schäden, wie man sie halt auch im Alter zwischen 16 und 18 Jahren kannte, zu der Zeit, als ich groß geworden bin, weil halt, ne, wir Noobs halt einfach ständig auf der Schnauze lagen, ne? Und das passiert jetzt aber in Anführungsstrichen auf viel, viel breiterer Basis. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob das nur Lappalien sind, ne, und inwiefern sich das wirklich eben in irgendwelchen Statistiken niederschlägt. Sensibilisiert in diese Richtung bin ich jetzt aber durch meine Wahrnehmung schon.
Wir können schließen, auch mit Blick auf die Zeit und Michels Nachhauseweg, bevor ihn hier die Münchner Polizei einsammelt, dass wir es am Ende des Tages eh nicht wissen können. Die Gefühle gehen ganz offensichtlich auseinander, was diesen aktuellen Zeitgeist angeht. Was ihr für ein Gefühl dazu habt, das interessiert uns natürlich auch brennend. Schickt uns das gerne mal per E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf unseren Social Media Accounts. Wir sind interessiert daran, was die Zukunft bringen wird. Das wissen wir dann auch erst in 10, 20 Jahren. Müssen wir mal selbst wieder reinhören. Hoffentlich kann ich dann sagen, Mann, der Michel hat scheiße gelabert und ich lag einfach goldrichtig. Aber auch hier habe ich große Zweifel, dass sich das so darstellen wird. Wir werden es sehen. Michel, du noch ein paar Worte dazu?
Ja, genau. Also mich würde tatsächlich sehr interessieren, wie ihr tatsächlich zum, jetzt habe ich, wie oft habe ich eigentlich in diesem Podcast tatsächlich gesagt, wenn es irgendjemand mitgezählt hat und jetzt am Ende der Sendung seine Strichliste fertig hat, schickt es uns gern. Mich würde aber interessieren, wie ihr zur ökologischen Komponente beim Motorradfahren steht, also ob das irgendwie in eure Entscheidung oder in euer Verhalten mit einfließt oder ob ihr tatsächlich sagt, nee, ich fahre Motorrad.
Tatsächlich.
Ich fahre Motorrad und keine Ahnung, ich esse unter der Woche kein Fleisch und fahre eh sowieso wenig Auto und das, was ich jetzt mit dem Motorrad als Sprit verjuckel, das ist mir auch egal und nehme das halt noch so lange mit, wie es irgendwie geht. Oder ob ihr halt sagt, nee, ich achte da schon drauf und tanke dann, wenn der Sprit 30 billiger ist. Also wenn ihr da in diese Richtung irgendwelche Tendenzen habt, lasst es mich gern wissen. Ich bin da sehr, sehr gespannt und neugierig.
Und damit beschließen wir den heutigen Podcast, den wir seit langem mal wieder in Natura hatten mit einigen Bierchen. Danke wie immer für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, für alle Rückmeldungen, die wir in der Zwischenzeit erhalten haben. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal.
Tschö, bitte.
Ciao.